Sandokan von dem britischen Musiker Ed Davenport aka Inland aus seinem am kommenden Freitag erscheinenden Debütalbum An Invitation to Disappear. Das ist der sehr spannende Soundtrack zu der Videoinstallation des Konzeptkünstlers Julien Carrière. In dem geht es um den 200. Jahrestag des Ausbruchs des indonesischen Vulkans Tambora. Inland Live spielt am kommenden Mittwoch, am 26. September im Berghain. Damit herzlich willkommen zur zweiten Elektroid-Stunde und da freue ich mich auf einen Studiogast, schon mehrmals in der ersten Stunde angekündigt. Herzlich willkommen, Oliver Marquardt. Hallo, schön, dass du da bist.
Schönen guten Abend, Olaf. Da freue ich mich auch.
Viele Hörer kennen dich sicherlich unter deinen diversen Künstlernamen. DJ Jauche, Jack Flash, Robin Masters Orchestra, Macho Movers und noch diverse andere. Wann und für welche Musik verwendest du welches Alias bzw. welche Identität oder hast du die eher für gewisse Schaffensphasen einen neuen Namen zugelegt?
Die vielen unterschiedlichen Namen werden auch oft bemängelt.
Dass man nicht mehr durchsieht, oder wie?
Ja, weil heutzutage soll so viel so fokussiert sein und um besonders erfolgreich sein zu können, soll man bitte nur einen Namen nehmen. Habe ich immer wieder gehört. Aber da ich so aus so einer ursprünglichen Subkultur komme und schon immer irgendwie den Gedanken getragen habe, dass die Musik, die ich mache, wichtiger ist als die Person. Mhm. Ich mache ja Tanzmusik und nicht eine politische, also ich habe keine Aussage, außer die, dass die Leute tanzen sollen letztendlich, mhm, und benutze die unterschiedlichen Pseudonyme oftmals stimmungsbedingt und auch nach dem Ergebnis der Musik, die am Ende durch die Stimmung entstanden ist.
Du produzierst zuerst und dann überlegst du dir, das würde zu dem und dem Trademark passen, ja?
Im Prinzip ja. Die Macho Movers waren ein Projekt mit einem Freund zusammen. Deswegen ist der Name dafür entstanden. Und wenn ich anfange zu produzieren, entscheidet sich währenddessen, für welchen Projekt oder für welches Projekt dies sein wird. Bei Remixen sieht es anders aus. Da entscheidet das Stück Musik, was ich bekomme, über den Remix.
Dein bekanntestes Alias ist DJ Jauche. Wann hast du dir den Namen zugelegt und hat er eher so eine Punk-Attitüde, DJ Jauche?
Ich bin ja eher aus der Popper-Generation. Okay.
Weniger Punk,
ja. Ja, die Generation der Punks, die hat mein Bruder bedient, also mein älterer. Das ist halt so, sind die paar Jahre davor gewesen. Aber ich bin im Osten aufgewachsen mit einer gewissen Anti-Haltung gegenüber gewissen Strukturen und wir haben so eine eigene Jugendkultur entwickelt, um der politischen, also oder um der staatlichen Jugendkultur zu entgehen. Mhm. Und also dieser Name war anfangs eigentlich eher als Scherz gemeint auf die Ernsthaftigkeit, die entstanden ist, die wir damals noch abgelehnt haben.
Mhm. Und so. Dann hast du dir gedacht, Jauche ist irgendwie, schockt erstmal ein bisschen, ja, oder?
Es ging wohl mehr darum, irgendwie zu sagen, wir müssen nicht glatt sein, um das zu tun, was wir tun möchten.
Okay. Ne?
So, also damit hatte es viel zu tun und mit jugendlichem Leichtsinn.
Der aktuelle Anlass, sich hier in den Elektrobeat zu verständigen, sind unter anderem diverse Neuveröffentlichungen auf deinem eigenen neuen Flaneur-Label, überschrieben Nachtboutique, Untertitel Dirty Nights and Boogie Lights. Du hast in den letzten Jahrzehnten diverse Labels so independent-mäßig am Start gehabt. Seit wann gibt's Flaneur und welche Idee steckt hinter dieser Nachtboutique-Reihe?
Flaneur gibt's im Kopf ungefähr seit 3 Jahren. Sollte Anfang letzten Jahres eigentlich ins Leben bewegt werden, hat sich dann aber bis in den Herbst gezogen. Und ich habe Flaneur letztendlich gegründet, um Musik von mir zu veröffentlichen, vor allem auf Vinyl, weil die meisten Labels einfach kein Vinyl mehr machen oder die Musik, die ich ihnen dann anbiete, nicht dem Labelprofil entspricht. Und Nachtboutique ist ein alter Begriff aus meiner Jugend in der DDR. Da hießen die Diskotheken, also in meiner Erinnerung, die Diskotheken für Menschen ab 21 waren eher Nachtboutiquen.
Okay.
Und die Dirty Nights und Boogie Nights beziehen sich natürlich dann auf die 30 Jahre DJ-Tätigkeit eher. Ne?
Bevor wir gleich aus der Nachtboutique 1 Platte ein Stück hören werden, gehen wir vielleicht erst einmal ganz weit zurück in deiner Biografie. Du hast gerade schon erwähnt, du bist in Ost-Berlin geboren. Da lief Mitte der 80er Jahre im Kino der Breakbeat-Film Beat Street und der hat dich damals so fasziniert, dass du dir gesagt hast, DJ, das könnte ganz mein Ding sein. Ein weiterer kleiner Zeitsprung. Du hast dann nach der Wende ab 1990 diverse Techno-Partys organisiert, warst auch Resident DJ. Skizziere doch bitte mal kurz die Zeit zwischen dem Erweckungserlebnis des Films Beat Street und den ersten Techno-Partys. War das für dich so ein kleiner Sprung von Breakbeat, von der Breakbeat-Szene zu Techno? Und wenn man in der DDR offiziell auftreten wollte als DJ, brauchte man damals ja eine Einstufung. Lief das mehr so underground-mäßig?
Ja, der Film, der Beat Street-Film, da ging es ja um die Hip-Hop-Kultur damals in den USA. Und der kam meiner Erinnerung nach in die Kinos durch Harry Belafonte.
Genau, der war ja bei uns. Ich habe das damals auch gesehen.
Genau, ja. Und ich habe den, glaube ich, im Kino 13 Mal gesehen. Der also wir hatten auch ein Kino um die Ecke. Und der Film hat also viele Freunde und mich sehr beeindruckt und beeinflusst. Und wir haben dann alle angefangen, Breakdance zu machen, Skateboard zu fahren. Uns am Alexanderplatz getroffen, waren dann auch eher die Jüngeren von denen.
So eine
denen.
Clique, ja.
Naja, das war eher, was ich kurz vorher schon erwähnt habe, eher so eine Anti-Bewegung gegen den FDJ-Hemd tragen zum Beispiel. Ne? Und in dem Film gab es halt einen DJ, der hat viel mit Sounds rum experimentiert, mit Tonbändern und mit Platten. Und wir haben dann, oder ich habe speziell auch angefangen, Kassetten zu zerschneiden und mir dann Mixe zu erstellen. Und ja, wir haben halt getanzt und die Musik gehört und durch die Nähe zu West-Berlin haben wir halt immer Barry Grace gehört, Monika Dietl und sind da auch musikalisch beeinflusst worden. Und ich habe speziell auch die DJ-Kultur, die da langsam so am Kommen war, beobachtet. Und als die Mauer fiel, habe ich mir in der ersten Woche dann Plattenspieler besorgt, also gekauft und Mixen geübt.
Und dann ging's los, ja?
Ging schon ein bisschen vorher los im Osten, so in Jugendclubs und in einigen Nachtboutiquen, wo ich dann so diese DJs kannte oder Diskotheker.
Da brauchte man keine Einstufung, sondern man war da ganz einfach.
Doch, da waren ja eine Stufe Diskotheker.
Okay, und du warst Gast.
Und ich war eine halbe Stunde Gast mit Musik aus dem Westen.
Okay. Zurück zu deiner Nachtboutique-Reihe. Da hast du auf dem Label nur ganz, ganz klein deinen Namen vermerkt. Komponiert, produziert und arrangiert von Oliver Marquardt. Möchtest du bewusst in den Hintergrund treten und Nachtboutique ist das wichtigere Trademark?
Ja, absolut. Ja, wie ich schon kurz erwähnte, geht's mir in erster Linie um die Musik für die Leute und nicht um die Personen dahinter. Das ist heute ein bisschen gewandelt mit, inzwischen ist die elektronische Musik ja eher ein Mainstream und fernab von einer ehemaligen Subkultur. Aber so wie es in meinem Kopf existiert und so wie ich damit arbeite, ist es genau so.
Ich habe jetzt das Stück One Minute After Midnight, Untertitel Inges Dance Till to Morning Remix aufliegen. Welche Making-of-Geschichte hat dieses Stück und vielleicht auch ein paar Worte zu diesem originellen Untertitel?
Also Inge heißt in Wirklichkeit Ingmar und ist mein längster Freund aus der Schulzeit noch.
Okay.
Und Ingmar hat immer sehr wild getanzt und dieses komplette Album, jeder Titel ist jemandem aus meinem Freundes- oder Familienkreis auch gewidmet. Ne? Für mich persönlich steckt da viel dahinter und deswegen haben die Titel alle so eine eigenartigen Untertitel.
Bisschen biografisch auch, ja.
Genau, so. Also ja, also Musik machen ist auch für mich viel für die Seele und bin ich ja. Ich bin ja die Musik, die dann am Ende rauskommt, irgendwie auch schon. Und das ist der Grund für den Titel.
Radio 1, Elektro-Beat-Studio-Gast in der zweiten Stunde ist Oliver Marquardt, seit 30 Jahren bekannter Musiker, DJ und Produzent unter diversen Namen. Der bekannteste ist wohl DJ Jaucher. Eines deiner jüngsten Projekte ist die Nachtboutique-Reihe auf einem eigenen Label, Flaneur. Das sind, glaube ich, bisher 4 oder 5 Vinyls, die da erschienen sind. Und einige hast du für Elektrobeats-Hörerinnen und Hörer zur Verlosung mitgebracht. Welche?
Ich habe einfach die ersten,
die Kollektion,
die genau, ersten vier genau. Albumsampler.
Genau. Genau. Um diese können Sie sich bewerben unter Elektrobeats als ein Wort mit k@radio1.de. Kennwort Oliver Marquardt. Und vielleicht schreiben Sie mir auch noch, wie Ihnen die in dieser Stunde gehörte Musik gefallen hat und geben auch schon Ihre drei Tipps für den Elektrobeats Hörerpoll 2018 ab. Welche drei Elektronikalben waren Ihre Favoriten 2018? Zuletzt gehört aus der Nachtboutique-Reihe das Stück One Minute After Midnight. Deine Musik, deine Titel in dieser Reihe klingen alle sehr, sehr tanzbar, groovy, funky, manchmal auch etwas mit Jazz-Anleihen. Wie würdest du selbst so die musikalischen Inkredenzien bezeichnen, die dir für deine Nachtboutique-Reihe wichtig sind?
Letztendlich entsteht ja die Musik irgendwie durch die Prägung und ich bin halt viel mit Funk und mit Soul und mit Hip-Hop und dann später halt auch mit der Hausmusik groß geworden und gemischt mit der Erfahrung aus dem Nachtleben als Discjockey versuche ich halt irgendwie immer Musik zu kreieren, die nicht nur reine Tracks sind, sondern auch ein bisschen eine Geschichte erzählen und mein Gefühl des Nachtlebens mit übertragen können. Und da gibt's halt viele verschiedene Facetten, die berücksichtigt werden sollten. Also beim Musikmachen bei mir selbst natürlich nur.
Du hast gerade erwähnt, was dich alles geprägt hat. Wir sprachen vorhin über deine frühe Sozialisation. Gab es da so konkret Interpreten, die für dich so Masterpieces abgeliefert haben, die für dich und deine mittlerweile 30-jährige DJ-Karriere besonders wichtig waren und immer noch sind?
Für mich, ja, fängt an bei Sachen von Heaven 17 über die frühen Werke von Prince ganz viel zum Beispiel.
Also so das Funkiness und so, ja.
Genau, ja, also Funk, ne, ich will jetzt hier nicht mit James Brown kommen, aber so die Sachen sind halt auch viel von meinen Eltern gehört worden, neben Amiga-Schallplatten, die ja auch sehr weit breit gefächert waren.
Da gab es ja auch Lizenzen, ja.
Genau, aber so breit gefächert, die Beeinflussung fängt bei Michael Jackson an und endet am Ende dann. Also viel überwiegend schwarze Musik, ne? Die Hip-Hop-Sachen, die haben mich sehr doll geprägt und selbst so eine Band wie Kool & The Gang hinterlässt ihre Spuren.
Mhm. Ne? Wir haben schon mehrmals über deine eigenen Lebe bzw. dein aktuelles Lebe gesprochen. Die Zeiten haben sich natürlich extrem verändert in den letzten Jahrzehnten. Wie handelt man das heutzutage so als Independent-Einzelkämpfer? Sicherlich ist man so Überzeugungstäter. Du erwähntest es, Vinyl ist zwar im Kommen, aber wahrscheinlich eher auch bei den Major Companies. Wie ist das konkret bei dir?
Einzelkämpfertum, wie du schon sagtest, ne? Es ist eine Menge Arbeit. Ich stempel die Plattencover zum Teil selbst. Ich sitze dabei, wenn wir die Grafik machen. Ich sorge dafür, dass alle Pressetexte gemacht werden, dass die Platten beim Vertrieb rechtzeitig kommen. Ich organisiere praktisch vom ersten Ton jetzt selber Musik machen bis zum Endprodukt der Vinylschallplatte im Plattenladen alles alleine. Ich arbeite mit einem kleinen Vertrieb in der Nähe von Leipzig zusammen und versuche, das auch independent zu halten. Ne? Die Sache, dass Vinyl boomt, ist überwiegend durch die Major-Geschichten derzeit. Ja.
Machst du auch Mail-Order, beziehungsweise wie erfahren die Freunde deiner Musik, da gibt's neue Produkte von Oliver Marquardt, unter welchem Elias auch immer?
Ja, am meisten funktionieren die Sachen heutzutage einfach über Social Media. Ne? Mhm. Ist dann Instagram, Facebook und ich arbeite auch viel mit Bandcamp, über Bandcamp, weil man da als Artist oder Label dann doch den direkten Kontakt hat und am besten mit den Leuten arbeiten kann. Mit so einem Mail-Order, da sind die Leute heutzutage oft schnell genervt.
Wie kreiert Oliver Marquardt neue Musik? Gibt es da ein gewisses Prozedere, wie du einen neuen Track angehst und welches Equipment bzw. Software verwendest du? Entsteht es rein am Laptop?
Inzwischen alles rein am Rechner. Ich arbeite halt auch mit Musikern zusammen, die dann zusätzlich natürlich recorded werden. Aber ich habe vor vielen Jahren irgendwie, ich hatte mal einen Brand im Studio. Da sind viele, viele Synthis und Geräte einfach über den Jordan gehüpft. Und seitdem arbeite ich eigentlich zu 90% am Rechner und immer noch mit Logic, also ein relativ altes System. Und du hast jetzt schon die technische Seite gerade gemeint, ne?
Ja. Aber entstehen, gehst du eher von einer Melodie aus, gehst du von Samples aus, von einem rhythmischen Gerüst oder?
Oftmals, wenn ich morgens aus dem Club nach Hause komme, bleibt eine Erinnerungsfarbe zurück.
Da setze ich gleich ran, ja.
Und dann setze ich mich kurz ran und manchmal sind es Beats, manchmal ist es eine Bassline, die dann entsteht. Und beim nächsten Schritt fängt dann an, irgendwie ein Song zu entstehen. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt mit einer Sängerin arbeite, dann gibt es ein kleines Grundgerüst von einer Vorstellung dessen, was ich gerne hätte. Dazu werden die Vocals entwickelt und dann entsteht am Ende irgendwie ein Song mit Vocals komplett. Die Herangehensweise ist am Ende immer die gleiche. Eine Idee wird kurz festgehalten und dann ausgearbeitet.
Diese Nachtboutique-Reihe, wie viele Tracks sind da bisher entstanden? Ist das eine limitierte Sache oder kann das unendlich ausgedehnt werden?
Nachtboutique hat ungefähr 3 Jahre gedauert, die Produktion. Und ich hatte 23 Titel und habe dann gedacht, geil. Habe aber schnell bemerkt beim Probe hören lassen, dass die Leute nach spätestens 1,5 Stunden nicht mehr zu, also dann war die Aufmerksamkeitsspanne weg. Demzufolge habe ich das Album getrennt und fange jetzt an, ein zweites Album zu veröffentlichen. Und beide Alben enthalten ungefähr 12 Titel. Und die Nachtboutique ist jetzt abgeschlossen.
Nachtboutique ist ja, das sind einzelne Vinyls. Da ist auf der A-Seite, die muss man oder sollte man auf 45 abspielen. Mhm. Die B-Seite auf 33, da sind meistens so 2 Tracks entstanden, enthalten. Welche Gründe hat das? A-Seite 45, B-Seite 33, irgendwelche speziellen DJ-Gründe?
Die DJ-Gründe wären, alles auf 45 zu machen. Das hängt mit der Länge der Musik zusammen.
Ach so, ne? Wenn ich dachte, du willst die Leute verwirren.
Nein. Nein, keinesfalls. Es ist einfach so, wenn man über 14 Minuten geht, wird eine Schallplatte vom Sound ja am Ende hin schwierig. Und deswegen schneidet man dann auf 33. Ne? Am besten ist, man hat auf 45 geschnitten, dann klingt es am saftigsten. Aber das hat einfach damit zu tun, dass ich jetzt nicht 8 Platten rausbringen wollte, sondern sage, auf jeder sind 3 Stücke, eine A-Seite 45 und die andere ist halt auf 33.
Du hast darüber gesprochen, die Entstehung dieser Nachtboutique-Reihe, das war in den letzten 3 Jahren. Rein die Produktionszeit, kann man das irgendwie so festzurren, wie lange du dir an den Stücken gearbeitet hast, beziehungsweise bist du eher so ein schneller Arbeiter oder ich hatte unlängst hier Thomas Fehlmann als Studiogast und der sagt, von jedem seiner Stücke gibt es also ja, zwischen 6 und 8 Fassungen. Ist das bei dir auch so?
Nein.
First Take.
Ja, ich bin ja nicht mal ein Fan von Remixen groß, aber letztendlich gibt es Titel, die dauern Wochen und es gibt Stücke, die sind einfach nach 24 Stunden fertig. Also da habe ich keine Regel für. Ne? Die Dinge kommen, wie sie kommen. Manchmal brauche ich ein halbes Jahr, um irgendwie einen Titel wieder zu entdecken und dann erst fertig zu bekommen und oftmals geht's aber in einer Woche ist irgendwie so klar, so und so wird's und dann ist es eine Frage der Zeit und der Intuition, die dann irgendwie zum Weitermachen führt.
Die nächste Musik, die ich von dir aus deiner Vinylreihe Nachtboutique aufliegen habe, ist aus der Volume 4 Circles. Welche Geschichte hat dieses Stück? Das könnte ich mir auch auf dem Album von Nightmares on Wax oder auch dem Cinematic Orchestra vorstellen. Also es hatte für mich so eine Magie, Circles.
Für mich auch. Ich habe dieses Stück eigentlich gemacht, das führt mich selber in eine Phase zurück, wo ich musikalisch viele Sachen aus den Staaten gehört habe, von so Latin beeinflusste und jazzig beeinflusste Hausmusik. Weiß nicht, ob der Kevin Yost was sagt. Mhm. So dieses Stück ist eigentlich für mich persönlich meine eigene Abarbeitung dieser Phase. Als ich so irgendwie für mich als DJ habe ich diese Musik sehr viel gespielt und wollte mal ein Stück machen, was so ähnlich ist.
Circus von Oliver Marquardt aus seiner Vinylreihe Nachtboutique, Dirty Nights and Boogie Lights. Und einige Vinyls hat Oliver für Elektrobeats-Hörerinnen und Hörer zum Verlosen mitgebracht. Und um diese können Sie sich unter elektrobeats@radio1.de bewerben. Kennwort Oliver Marquardt und nicht die Postadresse vergessen anzugeben. Wir sind vorhin in deiner Biografie etwas zurückgegangen. Du warst Anfang der 90er Jahre auch Resident DJ im Berliner Club Walfisch. Dort, wo dann auch der Sage beziehungsweise später auch der KitKat Club war. Dazu gibt es eine lustige Geschichte, als ich 1991 Ralf Hütter von Kraftwerk das erste Mal zum Interview getroffen habe, äußerte er den Wunsch, in Berlin tanzen zu gehen. Ich weiß noch, es war ein Montag und da habe ich uns auf die Gästeliste des Walfisch setzen lassen. Da spielte Delcom, das Projekt von Gabi Delgado, und da kann es durchaus sein, dass ich dich da unbewusst auch erlebt habe. Ich glaube, du hast mir erzählt, du warst erst später dort zugange, ja?
Mhm. Du hast so eine schöne Stimme zum Zuhören. ja.
Ab wann warst du dann Resident DJ im Walfisch?
Erst ab früh 93 und aber ich vermute, dass sogar, ich habe so eine Art DJ-Papa, bei dem ich die ersten Jahre so ein bisschen angelernt wurde. Es war der Zappa, einer der ersten DJs damals hier in der Stadt, die sich so mit elektronischer Musik beschäftigt haben. Und höchstwahrscheinlich hat dieser junge, heute etwas ältere Mann damals Musik gemacht.
Ja. Zurück zu diesem besagten Erlebnis mit Ralf Hütter. Auf jeden Fall hat es ihm toll im Walfisch gefallen. Auch die Sounds, die dort liefen. Wozu ich überleiten will, Oliver, du bist nicht nur Musiker und DJ, sondern auch Produzent und hast das Album 15 neue DAF-Lieder produziert. Wie bist du mit DAF zusammengekommen und wie gestaltete sich da der Produzentenjob? Ist ja ein schwieriges Erbe für die legendären Alben. Haben Sie mit Conny Plank damals zusammengearbeitet?
Ja, das war ein schwieriges Erbe. Also erstmal haben DAF damals ein Konzert gemacht, einmalig im Casino, was damals neben dem Ostgut stand, hier in Berlin.
Wann war das?
Oh, verdammt.
Lange her.
2000 würde ich vielleicht denken oder 2001. Und Gabi war öfters auf dem Gelände bei uns am Studio. Wir hatten in der Torstraße ein Studio. Und ich hatte eine ordentliche Gesangskabine im Studio. Und wir haben uns irgendwie so relativ schnell angefreundet und dann erst einmal diese DATs bearbeitet für diesen Live, also für diesen DAT-Live-Auftritt von DAF im Casino. Und ein paar Monate später kam Gabi dann an und sprach mich an, ob wir denn auch ein Album aufnehmen könnten.
Das zusammen. War ja im Prinzip so ein, na, war mal wieder ein Reunion-Album nach genau, vielen Splits,
genau. Ja, genau. Das war praktisch, da lag das Angebot auf dem Tisch, die Jungs sind gut miteinander zusammengekommen und dann haben wir uns auf einmal bei mir im Studio wiedergefunden und über 2 Monate dieses Album da erarbeitet und Robert hat oft den halben Tag im Studio gesessen, wir haben im Studiohof gesessen und getrunken und geraucht und zugehört und irgendwann kam dann von drinnen ein lautes Schreien von Herrn Görl. Und dann
mal reinkommen.
Ja, der hat natürlich die ganze Zeit an seinem Kork gesessen und geschraubt. Ja. Und irgendwann kam dann ein Schrei, dann musste man rinnen und schnell Aufnahme drücken. Und dann wurden später die Files halt irgendwie gecuttet, geschnitten und gerade gewurstelt. Und dann kam Gabi in die Sanskabine und wurde aufgenommen und dann habe ich später halt die Beats gebastelt und so ein bisschen rumarrangiert. Und
also es war im Prinzip dein Produzentenjob, da auch noch ein bisschen zu addieren. Also.
Ja, also es war auch immer sehr lustig, sobald ein Song fertig war, wurde ein bisschen gefeiert. Also es war eine sehr, sehr lustige und schöne Zeit, ja.
Ja. Bevor wir gleich einen Titel aus 15 neue DAF-Lieder hören werden, Algorithmus, es gibt auch noch einen Link zu deiner Nachtboutique-Reihe. Da hat die Frau von Gabi Delgado, Jane, die Illustration gemacht. Hast du heute noch regen Kontakt zu Gabi?
Jetzt im letzten halben Jahr nicht mehr, aber generell sehen wir uns, wenn er nach Berlin kommt. Und eigentlich schreiben wir uns auch regelmäßig.
Wie kam es zu der Illustration? Seine Frau ist ja Künstlerin, ja?
Genau. Also wir haben während der DAF-Produktion habe ich mich mit Gabi relativ gut angefreundet und dann später nochmal ein Soloalbum mit ihm produziert und diverse Remixe und dann auch seine Frau kennengelernt. Und die sind ja dann nach Spanien gezogen und da wir immer noch in Kontakt sind und ich die Zeichnungen kannte, habe ich einfach gefragt, ne? Und dann durfte ich diese Zeichnung verwenden.
Sie hören die Radio 1 Elektrobeat zunächst in der zweiten Stunde. Oliver Marquardt, mein Studiogast. Zunächst haben wir Musik aus dem DAF-Album 15 neue DAF-Lieder gehört, produziert von Oliver und Buddy Funk & Soul aus einer ganz neuen Vinyl-Veröffentlichung von dir. Du erwähntest gerade, das war eine Radio-Weltpremiere. Ja? Wann erscheint das Vinyl?
Am 23. Oktober soll das Vinyl in den Läden stehen, befindet sich gerade noch im Presswerk.
Okay, das war also etwas ganz Exklusives. Wir haben noch eine Frage zurückgestellt, weil um die Vinyls, die du heute für die Hörerinnen und Hörer mitgebracht hast, um in die Verlosung zu geraten, sollte man sich am Elektrobeats Hörerpoll beteiligen und schon so drei favorisierte Veröffentlichungen, die 2018 erschienen sind, nennen. Du bist in dich gegangen und dir ist ein Album eingefallen.
Ja, mir ist vor allem eingefallen, die meisten Alben waren im letzten Jahr für mich irgendwie spannend, aber in diesem Jahr kam von Mr. Larry Heard ein Album und das fand ich sehr schön.
Okay, du legst regelmäßig in Clubs und Locations auf, wie dem Suicide Circus, Sisyphus, The Egg in London oder auch im Soho House. Gibt's da für dich so Lieblingslocations und ist die Musik deiner Nachtboutique-Reihe typisch für deinen Stil, den du auflegst oder geht er dann in eine ganz andere Richtung?
Eine Lieblingslocation ist wirklich schwer zu sagen. Die meisten Lieblingslocations, die ich immer noch habe, befinden sich dann doch im tiefen Osten. Zum Beispiel in Rostock gibt es das UKW, das ist ein sehr schöner Club. In Halle gibt es Station Endlos, das ist ein sehr schöner Club. Und hier in Berlin gibt es viele schöne Clubs, aber da habe ich jetzt keinen speziellen Liebling. Ne? Und die Musik von der Nachtboutique spiegelt schon ein wenig wieder, wie ich auch auflege, da ich ja schon Hausmusik spiele und da breit gefächert bin, da wird es manchmal ein bisschen härter, dann gibt es auch Breakbeats dazu und auch vocal-lastige Stücke natürlich. Ich persönlich würde manchmal sagen, ich bin vielleicht nicht so gut wie die Musik, die ich kaufen kann und die andere produzieren, aber das hat vielleicht so mit eigenen Komplexen zu tun. Ansonsten.
Legst du auch deine eigene Musik auf oder ist das eine Mixtur?
Ja, durchaus. Dafür muss ich die auf Platte geben, genau. Sonst könnte ich die nicht spielen.
Für den Eigenbedarf, genau. Genau. Oliver, dein älterer Bruder ist der Berghain-Türsteher und Fotograf Sven Marquardt. Nervt das eigentlich, wenn man auf ihn angesprochen wird und stimmt die Geschichte, dass er eigentlich durch dich so in die Techno-Szene eingeführt wurde?
Geschichte stimmt. Ich habe ihn damals exakt 1995 bei Partys, die ich in Berlin-Mitte veranstaltet habe, an die Tür gestellt bei mir und dann noch bei Partys im Pfefferberg. Wir haben so eine Hausreihe gehabt, die wir so in einem Warehouse-Stil damals gemacht haben. Und dadurch ist dann der Sven war auch früher öfters bei mir im Walfisch zum Tanzen am Anfang. Und dadurch ist er dann praktisch in dieser Welt gelandet, ist dann später auch im alten Suicide in der Dürksenstraße an die Tür gekommen und dann praktisch so Selektor geblieben und hat dann irgendwann auch wieder angefangen, seine Tätigkeit als Fotograf aufzunehmen. Und ich bin dann nicht genervt, wenn ich da angesprochen werde.
Als guter Rausschmeißer aus dieser Stunde bietet sich ein Stück an, das heißt The Night, Funking Good Times. Von wem ist da die Stimme, die man in dem Stück hört? Wen hast du da gesampelt? Oder?
Ah, du meinst am Anfang.
Genau.
Die Wahrheit ist, dass ich es nicht mehr weiß. Die einzige, was ich sagen kann, ist, ist eine alte Playboy-Compilation gewesen, also eine deutsche Ausgabe. Mhm. Und da war am Anfang ein Stück, ja, da habe ich es einfach runtergesampelt.
Auch in der kommenden Woche freue ich mich in den Elektrobeats auf einen Studiogast, Mickey Duwe, sein legendäres Album Mickey D's Unicorn erscheint jetzt zum 40-jährigen Jubiläum noch einmal neu und remastered auf Vinyl, ergänzt durch einen Remix. Elektrobeat-Studiogast war Oliver Marquardt. Danke dir sehr fürs Vorbeischauen. Wünsche viel Erfolg und Spaß für deine nächsten Unternehmungen. Und wir verabschieden uns aus dieser Sendung mit The Night. Danke dir, dass du vorbeigekommen bist.
Ich danke dir für die Einladung und noch weitere 1000 Sendungen für dich.
Danke dir.